Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 22. Mai 2024. Vielleicht sollten Sie sich überlegen, die gedruckte Weltwoche zu abonnieren. Damit würden Sie mir natürlich eine riesige Freude machen und sich selber auch. Horizonterweiterung im Flaggschiff-Modus gewissermaßen. Jeden Donnerstag frei Haus. Dazu natürlich unsere Online-Programme, unsere Dailies sozusagen, die bereichernde Nahrungsmittel, geistige Nahrungsmittelergänzung, die wir da tagtäglich unermüdlich für Sie in die Kanäle des Internets einspeisen. Die gedruckte Weltwoche, attraktive Angebote finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.ch. Das wäre eine großartige Idee, übrigens auch als Geschenk. Und lassen Sie sich überraschen, wenn Sie ein Weltwoche-Skeptiker sind. Wir haben eine derartige Meinungsvielfalt. Sie finden immer etwas, worüber Sie sich aufregen können. So, nun aber zu den aktuellen Nachrichten, zu den Geschehnissen, die uns beschäftigen. Ich habe einen hochinteressanten Artikel gefunden in der britischen Tageszeitung Daily Telegraph. Und zwar beschäftigt sich ein Kolumnist dieser Ausgabe mit dem Thema der Massenzuwanderung in Großbritannien. Und er kommt zum Fazit, dass nun amtlich bzw. statistisch beglaubigt schwarz auf weiß bewiesen sei, dass die Massenzuwanderung für Großbritannien ein Verlustgeschäft sei und deshalb schleunigst zu beenden wäre. Der Autor stützt sich da auf Untersuchungen eines Finanzinstituts Capital Economics und die hätten vor allem untersucht die Entwicklung der Haushaltseinkommen im Vergleich zu den Immobilienpreisen, dort insbesondere die Mieten, die vor allem für den Mittelstand eine erhebliche Bedeutung haben. Und sie sagen, dass also die Anstiege der die Mietpreisexplosion, die sei derart, dass eben die Saläre nicht mehr mithalten können und deshalb sei faktisch migrationsgetrieben ein Kaufkraft- und Wohlstandsverlust in Großbritannien zu erkennen. Und der eher konservative Daily Telegraph mahnt die Konservativen, sie sollten endlich dieses Thema Massenzuwanderung ernst nehmen. Man habe gejammert und geklagt schon zu Zeiten der EU-Mitgliedschaft. Dann habe man versprochen, dass durch den Brexit die Migration besser kontrolliert werde. Allein der Autor kritisiert da die konservativen Regierungen, die schlichtweg bei diesem Migrationsmanagement versagt hätten. Eine beliebte Theorie lautet ja, der Brexit sei schuld an dieser Massenmigration, dem erteilt der Autor im Daily Telegraph eine klare Absage. Es fehle am Willen der politischen Behörden. Das allerdings sei unbedingt zu unternehmen, denn würde die Politik das unterlassen und vor allem die Konservativen, dann würde sich die Fallhöhe zwischen der Elite und der Bevölkerung, dem Mittelstand, immer weiter verschärfen und vergrößern. Und es finde dann ein breitflächiger, großräumiger Legitimitätsverlust, vor allem der immer schon unter Elitarismusverdacht stehenden Konservativen statt. Die Schweiz muss kriegstauglich werden. Die Schweiz muss rasch kriegstauglich werden, fordert martialisch die neue Zürcher Zeitung. Ich würde eher die Forderung aufstellen, die Schweiz muss wieder neutralitätstauglich werden. Und die Schweiz, meine Damen und Herren, macht sich lächerlich mit dieser Birkenstock-Konferenz, wo es jetzt reihenweise Absagen hagelt. Niemand scheint da wirklich dabei sein zu wollen. Das Ganze droht zu einer Huldigungsmesse für den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zu werden und gewissermaßen ein weiterer Sargnagel zur schweizerischen Neutralität. Diese Birkenstock-Konferenz ist wirklich die gebündelte Verirrung, die das Symbolbild, sozusagen die Generalmetapher der neutralitätspolitischen Verwahrlosung unseres Landes. Ich bin auch dafür, dass die Schweizer Armee stark ist und dass wir wieder eine richtige Armee haben mit einer richtigen Bewaffnung. Das ist jetzt nicht der Fall. Aber mir passt hier der Zungenschlag, mir passt die ganze Tonalität nicht, in der die NZZ, aber die ist ja nur stellvertretend für andere Medien, für einen Großteil unserer Politiker, die da die Kriegstrommel anrühren, die eben neutralitätsvergessen, vor allem die kriegerische Dimension dieser ganzen Thematik abspiegeln. Dies zu einem Zeitpunkt, als in Deutschland Veröffentlichungen nun zu gewärtigen sind. Die Welt, die Tageszeitung Die Welt hat das herausgebracht, jene Abmachungen zwischen der Ukraine und zwischen Russland damals im April, Mai 2022. Wenn man das liest, meine Damen und Herren, dann kommen sogar die sehr russlandkritischen Journalisten der Welt zum Schluss, dass großzügige Lösungen damals auf dem Tisch gelegen seien. Und wo sind wir heute? Wir stehen mitten in diesem Abgrund des Krieges, der Zerstörung, der Toten, einfach weil sich der Westen weigert, mit Putin an einen Tisch zu sitzen. Und die Schweiz lädt ihn nicht einmal ein, die russische Seite. Ich meine, das ist sozusagen neutralitätspolitischer Selbstmord, den unsere Politik hier betreibt, und die Medien, anstatt das kritisch zu hinterfragen, ja, stürzen sich dann auch noch in diesen Waffenfimmel, in diesen Waffenfetischismus hinein. Die Schweiz muss kriegstauglich werden. Das sind ja fast schon Kampfparolen, die da ausgegeben werden. Interessantes Streitgespräch zwischen der Umweltschützerin Vera Weber und dem Abenteurer und Solarpionier Bertrand Piccard. Es geht um dieses vermaledeite Energie- und dieses Stromgesetz vom 9. Juni. Und es ist interessant, diese Debatte aufgezeichnet in der Tageszeitung Blick etwas näher zu verfolgen. Vera Weber stellt sich auf den Standpunkt, dass dieses Gesetz eine Verschandelung, eine Zerstörung der schweizerischen Umwelt erzwingen und bewirken werde, nämlich durch das Aufstellen von mindestens 200 Windrädern und Solarpanelen in den Alpen. Das sei eine schreckliche Verhunzung der Schweiz, der Naturlandschaft, und es dürfe nicht sein, dass die Natur geopfert werde auf dem Altar einer Stromgewinnung, eines Stromnotstandes, in den man sich ohne Not habe hineinmanövrieren lassen, damals durch diesen Ausstieg oder fast oder beinahe oder Teilausstieg aus der Kernenergie. Da hält Bertrand Piccard entgegen, auch interessant, sozusagen jetzt einfach in der Positionsbeziehung, im Positionsbezug, in der Stellungnahme, er hält entgegen, aber man müsse doch etwas unternehmen gegen den Klimawandel, gegen das Schmelzen der Gletscher. Und wenn es überall so Vera Webers gäbe, dann würde sich überhaupt nichts bewegen. Und mein Eindruck ist, dass hier der Befürworter des Stromgesetzes, Bertrand Piccard, klar den Kürzeren gezogen hat, denn er argumentiert sehr abstrakt, gewissermaßen weltklimatisch. Allerdings muss man nicht Mathematik oder Klimatologie studiert haben, um herauszufinden oder um zu wissen, dass die Schweiz ja machen kann, was sie will. Das hat überhaupt keinen Einfluss darauf, ob die Gletscher wachsen oder schmelzen werden. Es liegt schlichtweg außerhalb der Verfügungsmacht unseres kleinen Landes. Ich habe es ja schon öfters gesagt, sie könnten die Schweiz im Grunde ins Weltall hinausschießen. Das hätte keinen messbaren Einfluss auf die CO2-Entwicklung da auf unserem Planeten. Auf der anderen Seite argumentiert Vera Weber konkreter, und ich glaube, sie trifft hier einen Punkt. Der Bundesrat, der zuständige Albert Rösti, hat schon recht, wenn er sagt, dieses Stromgesetz werde auch kritisiert, weil man im Grunde die Energiestrategie nicht gut finde. Aber wenn die Energiestrategie, der Kernkraftausstieg, die Fokussierung auf die sogenannten erneuerbaren Energien, ist nicht primär die Wasserkraft, sondern auch Windräder und Solarzellen, wenn das sozusagen das Resultat ist, dieses Gesetz der Strategie, und man erkennt, die Strategie ist falsch, ja, dann ist eben auch das Gesetz falsch. Und die Argumentation des Bundesrates, ja, wenn wir es nicht annehmen, rasseln wir in eine Notlage. Das ist ein verfängliches, ein trügerisches Argument, denn wer hat uns denn in diese Notlage hineinmanövriert? Es war genau der gleiche Bundesrat, nicht die Person, aber das gleiche Gremium, das uns in diesen Notstand hineingebracht hat, durch diesen absolut nicht notwendigen Atom- und Kernkraftausstieg, durch diese kopflose Gefühlspolitik, die nun übergegriffen hat auch auf andere Gebiete. Wir haben es ja gesehen, vom Klima ging es auf Corona, jetzt Außenpolitik, die Emotionen regieren leider auch in der Schweiz und leider auch in der schweizerischen Politik. Dann ist das Urteil bzw. der Haftantrag, der Haftbefehlsantrag des Chefanklägers des Tribunals von Den Haag, das ist der Internationale Strafgerichtshof, dieser Chefankläger hat nun einen Haftbefehl beantragt gegen Israel und die Hamas. Und dieses Urteil löst also weithin Kopfschütteln aus. Ja, fassungsloses Entsetzen, vor allem auch auf Seiten der Israelis. Und ich kann das nachvollziehen, meine Damen und Herren. Ich meine, für mich zeigt dieses Urteil bzw. dieses Vorgehen des Gerichts in Den Haag die hoffnungslose, die heillose Verpolitisierung dieses Strafgerichtshofs. Meine viele Journalisten kritisieren das jetzt, weil es gegen Israel geht. Ich frage mich, wo waren all diese Journalisten, als seinerzeit Anklage erhoben wurde gegen Russland, gegen den russischen Präsidenten und seine Kinderrechtsbeauftragte Frau Belova. Damals waren unsere Medien überzeugt und voller Leidenschaft haben sie dieses Gericht gelobt, weil es gegen die Russen geht. Jetzt merken sie allmählich, dass das ein wirklich verpolitisiertes Gremium ist, das verhaltensweise Urteile, kann ich nicht sagen, ein Urteil liegt hier noch nicht vor, aber zumindest, dass der Chefankläger da in einer Art und Weise operiert, die ganz klar politisch motiviert ist. Denn, meine, die Tatsache allein, dass man die Hamas, eine terroristische Organisation, die am 7. Oktober 2023 in Israel eingebrochen ist, dort ein Massaker angerichtet hat, schlimmste auch sexuelle Verbrechen, Mordbrennerei, dann Geiselverschleppung, dass man die nur schon auf die gleiche Anklagebank setzen möchte, wie den demokratischen Rechtsstaat Israel, weil das ist ein Skandal für sich genommen. Und all diese Israel-Kritiker, die sich jetzt bestätigt fühlen durch diese Anklage und die auch mir schreiben, siehst du jetzt, endlich ist es soweit, da stelle ich einfach bescheiden als Schweizer die Frage, was hätte denn eigentlich Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident von Israel, anders machen sollen nach diesem Massaker vom 7.10.2023. Die Aufgabe eines Regierungschefs, meine Damen und Herren, besteht darin, seinen Bürgern ein Mindestmaß an existenzieller Sicherheit zu verschaffen. Das hat dieses Urvertrauen, das sozusagen am Kern, an der Wurzel der staatlichen und der Regierungslegitimität steht, dieses Urvertrauen ist natürlich durch die Hamas zertrümmert worden am 7.10. Israel musste sich wehren. Wie aber wehrt man sich gegen einen Gegner, der die ganze Entwicklungshilfe, der Milliarden, Millionen, Abermillionen verpulvert hat, verbraten hat, um ein unterirdisches Tunnelsystem zu bauen unter Wohngebieten, unter Schulen, unter Spitälern, der es ganz klar darauf anlegt, im Falle eines Konfliktes, zu dem man natürlich immer wieder Anlass gibt, auch durch Raketenabschüsse und so weiter, dass es dieser Gegner ja darauf anlegt, Israel zu einer Aktion zu provozieren, die eben zivile Opfer, eigene palästinensische zivile Opfer fordert. Da müsste man ja die Hamas für diese Form der zynischen Kriegsführung vor Gericht stellen, wie die da ihre eigenen Zivilbevölkerungen verheizt. Nun ist mir bewusst, dass es auch Gründe gibt, dass eine Hamas existiert und es gibt ein weit verbreitetes Gefühl des Unrechts in der arabischen Welt aufgrund der Staatsgründung Israels. Das ist auch eine Tatsache, aber diese Tatsache, für mich jetzt zumindest, in meiner Betrachtung als Schweizer, rechtfertigt doch nicht, dass man jetzt anfängt, Israel und diese Hamas auf die gleiche Stufe zu stellen und hier sozusagen von äquivalenten Kriegsverbrechen zu reden, ja, die Israelis sogar noch des Völkermords zu bezichtigen. Wer ermordet da denn eigentlich die eigene Bevölkerung oder wer lässt es darauf ankommen? Und wenn man diese Vorwürfe ernst nimmt, wie es eben viele Israel-Kritiker tun, ja, dann müsste man sich ja auch mal die Frage stellen, warum eigentlich haben die Ägypter noch nicht die Grenzen geöffnet, um ihre palästinensischen Glaubensbrüder ins Land zu lassen? Und allein solche Tatsachen, meine Damen und Herren, machen es einfach etwas komplizierter, als es da diese Ankläger auf allen Seiten gerne haben möchten. Ich bin auch nicht mit allem glücklich, was da natürlich im Nahen Osten passiert, selbstverständlich nicht. Und ich beobachte auch mit Sorge, dass eben Israel den sogenannten Propagandakrieg um diese Auseinandersetzung zu verlieren droht, dass eben die Proteste weltweit da im Anschwellen begriffen sind. Aber was mir zu kurz kommt, bei jenen, die sich rational über dieses Thema verständigen möchten und nicht einfach nur das missbrauchen, um sich irgendwie gutmenschlich zu positionieren in der einen oder anderen Richtung. Mir fehlt einfach hier eine Auseinandersetzung, dass man sich in die Schuhe hineinfühlen, hineindenken möchte eines Benjamin Netanyahu. Was machst du in so einer Situation? Er muss ja diese Geiseln befreien, er muss die Hamas zerschlagen. Ich kann nicht einfach ein Detachement der Kantonspolizei Zürich gewissermaßen in den Gazastreifen schicken. Das ist eine militärische Konfrontation, ein asymmetrischer Krieg, der eben, weil die Hamas diesen Guerillakrieg, diesen asymmetrischen Krieg führt, auch führen muss, aus der Sicht jetzt dieser Underdogs, wie sie sich selber sehen. Aber man darf doch hier nicht mit einfachsten Schwarz-Weiß- und Täter-Opfer-Schablonen auf diesen Konflikt blicken. Und da macht man sich's viel zu leicht auf Seiten der Israel-Kritiker. Es gibt sicher viele Gründe, und ich bin auch kein Nahost-Experte in allen Facetten, aber allmählich wird es mir doch unheimlich, wie hier gewissermaßen gegen Israel Stimmung gemacht wird. Und einen Punkt dürfen wir auch nicht aus den Augen verlieren. Wenn die Palästinenser die Waffen niederlegen, dann haben wir Frieden in Israel. Wenn die Israeli die Waffen niederlegen, dann haben wir kein Israel mehr. Dann geht's einfach weiter, dann kommt der nächste Angriff, dann werden die anderen, werden die Iraner ernst machen. Also diese existenzielle Dimension der Selbstbehauptung Israels im Nahen Osten, die wird viel zu schnell von Seiten der Israel-Kritiker beiseite gewischt. Ich füge hinzu, dass die Weltwoche, dass ich sicherlich auf der, ja, tendenziell natürlich Sympathien hegt für Israel, für diesen Rechtsstaat, aus unterschiedlichen Gründen, aber wir bringen auch Texte, die es ganz anders sehen. Wir bringen hier auch die andere Sicht, auch die Sicht, die meine konterkariert. Aber wenn Sie mich persönlich fragen, wenn Sie mich nach meiner Meinung fragen, ich habe den Kopf geschüttelt aufgrund dieses Urteils, aber ich schüttle auch den Kopf über jene Journalisten, die jetzt sozusagen sich wortakrobatisch entrüsten. Aber damals, als es gegen Russland ging, da sind all diese Kritiker da, dieses Den Haager Tribunals, die haben Applaus gespendet. Und das allein zeigt doch, wie zutiefst politisch diese Justiz da in Den Haag inzwischen geworden ist. Meine Damen und Herren, ich werde da in der internationalen Ausgabe sicherlich noch drauf zurückkommen. Dies fürs Erste. Eine gute Nachricht darf ich auch noch nachtragen. Das Gericht in London hat nun den Begehren des inhaftierten Julian Assange in dem Sinn stattgegeben. Sie haben gesagt, man kann nun ordentlich Berufung einlegen gegen die drohende Auslieferung an die Vereinigten Staaten von Amerika. Das wird generell auch unter Assange-Beobachtern und Assange-Experten als eine gute Nachricht aus London gewertet. Ich bin kein Gegner der Justiz und ich finde es wichtig, dass wir Rechtsstaaten haben. Aber man muss sich klar vor Augen führen, zwischen den Staaten, auch in kriegerischen Dingen, können Sie den Rechtsstaat nur sehr, sehr beschränkt letztlich walten lassen, weil es eben keinen internationalen Polizisten, kein internationales oder übergreifendes Gewaltmonopol gibt und auch keine internationalen Gesetze beim zwischenstaatlichen Verkehr, bei Konflikten, bei Kriegen. Ja, da sind wir sozusagen im Dschungel der Geopolitik und da beanspruchen eben immer alle Seiten Recht zu haben. Und so sehr uns die Bilder erschüttern aus Gaza. Und so sehr wir vielleicht auch Vorbehalte haben gegenüber dem rechten oder wie es heißt ultrarechten Charakter der israelischen Regierung, Tatsache bleibt, die Hamas hat auf fürchterliche Art und Weise am 7.10.23 Israel angegriffen. Israel muss sich verteidigen, Israel muss die Geiseln befreien. Die Hamas hätte längstens diese Geiseln freilassen können. Die Ägypter hätten längstens alle Palästinenser aufnehmen können, um da humanitäre Probleme zu verhindern. Und der Genozidvorwurf, meine Damen und Herren, das empfinde ich als degoutant vor dem Hintergrund der europäischen Geschichte. Die israelischen Streitkräfte, die mögen viele Fehler machen, und das soll auch alles aufgearbeitet werden, wird auch aufgearbeitet in Israel, da haben sie eine sehr lebhafte Debatte, aber die israelischen Streitkräfte, nach meinen Informationen, warnen ja, sie geben Vorwarnungen ab an die Gebiete, die sie da ins Visier nehmen, weil sich eben unten dran die Hamas eingegraben hat. Oder sie errichten humanitäre Korridore. Natürlich möchte man nicht, dass auf diesen humanitären Korridoren dann wieder Terroristen davonschlüpfen können oder sonst was für die Infiltration benutzt wird. Natürlich, aber ein genozidales Verhalten ist das einfach nicht, wenn man die betreffenden Gebiete vorher warnt und wenn man humanitäre Korridore errichtet. Die Nazis, die einen Völkermord gemacht haben an den Juden oder versucht haben, die haben keine humanitären Korridore errichtet. Die haben auch nicht gesagt, Achtung, wir kommen jetzt, versteckt euch, bringt euch in Sicherheit. Im Gegenteil. Also hier, meine Damen und Herren, muss man die Rhetorik etwas zurückfahren und all diese berufenen Israel-Kritiker, die sich jetzt da so selbstbewusst auf die Barrikaden stellen, die müssen etwas selbstkritischer werden. Das heißt nicht, dass hier alles gerechtfertigt wird und gut gefunden wird, was die Israeli machen, selbstverständlich nicht. Da gibt es viele Fragezeichen, auch die Siedlungspolitik, diese Expansionspolitik, das ist auch Teil der ganzen Vergiftung der Situation, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber irgendwo muss die Kirche dann auch mal im Dorf bleiben und man muss bestimmte Überbordungen hier unmissverständlich benennen und zum Ausdruck bringen, aber ich freue mich natürlich auch auf kritische Zusprüche und auf kritische Auseinandersetzungen und auf Argumente, die Ihnen vielleicht fehlen jetzt in meinen Darlegungen, meine Damen und Herren. Das war's vom Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und jetzt dann gleich die internationale Ausgabe im Anschluss.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.